von Chlodwig bis Kolumbus. Mehr als Fakten aus finsteren Zeiten. Der Augsburger Mittelalter-Podcast.
Mit Martin Kaufhold, Matthias Kluge und Ulrike Schwarz.
In dieser Folge unseres Lehrpodcasts geht es um den Buchdruck mit beweglichen Lettern. So langsam kommen wir auf die Zielgerade zur Neuzeit. Denn nächstes Mal werden wir dann Christoph Kolumbus behandeln. Eine neue Zeit kündigt sich an.
Ja, und so langsam kommen wir in die Grenzbereiche unserer Kompetenzen, würde ich vermuten. Wobei der Buchdruck und Kolumbus ja zusammenhängen und auch immer noch auf das Mittelalter verweisen, denn zunächst brachte der Buchdruck ja nichts Neues, sondern er machte das Alte bekannt. In diesem Fall etwa Marco Polo. Dadurch erfuhr Kolumbus erst davon. Für längere Zeit beschleunigte der Buchdruck eine Entwicklung, die schon viel Schwung aufgenommen hatte. Das Wissen über die Welt wurde zunehmend durch geschriebene Texte verbreitet. Der Buchdruck ermöglichte jetzt eine neue Stufe der Verbreitung. Aber verbreitet wurden lange Zeit noch die Texte aus dem Mittelalter.
Ja, ich meine, diese Texte waren da und sie waren verfügbar. Das erste gedruckte Buch war ein zentraler Text des Mittelalters, die Bibel. Aber eines muss man betonen, dass man die Bibel als erstes für den Buchdruck auswählte, das war keine kirchliche Vorgabe, das war eine kaufmännische Entscheidung.
Die Johannes Gutenberg allerdings, nach allem, was wir wissen, nicht wirklich reich machte. Vielleicht hätte er doch ein paar mehr Einblattdrucke von leicht bekleideten antiken Schönheiten in Umlauf bringen sollen. Aber bleiben wir ernst und bei der Sache.
Ja, das tun wir doch immer. Aber zuerst wird uns Ulrike Schwarz wieder einen Blick in die Vergangenheit eröffnen.
Wir gehen in das Jahr 1449. Der Goldschmied Johannes Gutenberg schloss einen Vertrag mit dem Anwalt Johannes Fust in Mainz. Es war ein Vertrag über einen Kredit von 800 Gulden zu 6% Zinsen jährlich. Das sah der Vertrag vor. Aber Fust versicherte Gutenberg, dass er auf die Zinsen verzichte. Zumindest erinnerte sich Gutenberg später an diese mündliche Zusage. Mit dem Geld richtete Johannes Gutenberg eine Druckwerkstatt ein. Er stellte 20 Mitarbeiter ein und sie wollten Bibeln drucken. Lateinische Bibeln. Von hoher Qualität. Bücher, die von Handschriften nicht zu unterscheiden waren. Sie nannten es das Werk der Bücher. Nach einigen Jahren zeigte sich, dass das Geld nicht reichte. Gutenberg nahm bei Fust noch einmal 800 Gulden auf. Sie druckten weiter. Aber sie kamen nicht aus der Verlustzone heraus.
Nun, das klingt jetzt nicht gerade nach einem historischen Umbruch, der die Welt verändern sollte.
Es ist eine alte Erkenntnis, dass die großen Wendepunkte zunächst unspektakulär erscheinen und dass viele spektakuläre Ereignisse sich später als weniger wichtig erweisen.
Ja, es ist immer gut, ein Droysen-Zitat zur Hand zu haben, um die Spannung zu steigern.
Hier baut sich die Spannung langsam auf. Wir haben es mit einer technischen Innovation zu tun, nicht mit einer Schlacht oder Naturkatastrophe. Und technische Innovationen haben meist eine Vorgeschichte. Sie treten dann auf, wenn die Zeit dafür reif ist. Hier kommen soziale und technische Entwicklungen zusammen und das passiert nicht an einem Nachmittag.
Also das klingt jetzt nach Marc Bloch.
In der Tat. Und Marc Bloch ist immer eine gute Adresse.
Na gut. Dann kommen wir aber jetzt doch wieder zu Gutenberg zurück. Über ihn kann man sagen, er hatte kein ganz einfaches Leben. Er stolperte bei seinen Experimenten, er verlor seine Werkstatt und seine Geldgeber, weil er seine Ausrüstung, seine Ausstattung als Pfand für einen Kredit eingesetzt hatte und er starb nicht als reicher Mann, obwohl seine Erfindung die Welt veränderte. Und das alles sehen wir uns heute der Reihe nach an. Punkt 1. Hier klären wir zunächst, wer Gutenberg war und was er wollte. Dann folgt Punkt 2, da braucht es einen genaueren technischen Blick. Wir fragen hier, was war das Besondere an diesem Verfahren, also dem Druck mit beweglichen Lettern? Ich meine, der wurde immerhin bis in das späte 20. Jahrhundert hinein verwendet, wenn auch mit manchen Verbesserungen. Und schließlich sollten wir auch noch einen Ausblick auf die Druckgeschichte nach Gutenberg werfen. Das wäre dann Punkt 3.
Hier hätten es vielleicht auch 2 Punkte getan, aber mit 3 Punkten sind wir immer gut gefahren.
Also, Johannes Gutenberg, was weiß man über ihn? Punkt 1 ist, glaube ich, eher kurz.
Ja, Johannes Gutenberg hieß eigentlich Johannes Gänzfleisch. Er war Goldschmied und gehörte zum Mainzer Patriziat. Er hatte zwischen 1444 und 1448 in Straßburg einiges Geld mit der Herstellung und dem Verkauf von Wallfahrtsandenken verdient und nun war er nach Mainz zurückgekehrt.
Und der Namenswechsel, woher kam der?
Die Familie bewohnte den Hof zum Gutenberg und Johannes Gänzfleisch nahm diese Herkunftsbezeichnung in seinen Namen auf. Zum Zeitpunkt seiner Rückkehr nach Mainz war Gutenberg etwa 50 Jahre alt. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt, doch wird er kurz vor 1400 geboren sein.
Ja, und mit dem Wechsel nach Mainz wechselte er auch das Metier und verlegte sich dann auf den Buchdruck. Wobei er mit der Bibel ja im kirchlichen Umfeld blieb. Straßburg war eine Stadt mit einer reichen bürgerlichen Kultur, wo auch prominente Prediger auftraten. Und Texte spielten da sicherlich eine wichtige Rolle.
Sicher. Noch wurden sie per Hand abgeschrieben, allerdings häufig schon in gut organisierten Werkstätten.
Ja, aber Gutenberg wollte noch einen Schritt weitergehen. Er hatte ein Verfahren erarbeitet, mit dem sich Texte auf Papier oder Pergament in guter Qualität und größerer Auflage drucken ließen. Seine Leistung bestand weniger in der Entdeckung einer einzelnen entscheidenden Verbesserung.
Sie bestand vielmehr in der Entwicklung eines leistungsfähigen Druckverfahrens von der Erstellung der einzelnen Buchstaben bis hin zum Druck mit einer eigens angefertigten Presse.
Wobei die Druckerpresse, die er benutzte, ja aus der Region kam, in der er arbeitete. Mainz und Straßburg, das sind Weinregionen und die Presse, mit der Gutenberg die Buchstaben auf das Papier oder auf das Pergament drucken ließ, das war eine umgebaute Weinpresse. Und ja, wenn man so einen Druck ausprobiert, was man ja im Gutenberg-Museum in Mainz auch tun kann, dann merkt man schon, wie viel Kraft dazu erforderlich ist.
Ja, und man muss aufpassen, dass man immer ungefähr gleich viel Kraft aufwendet, damit der Druck nicht unterschiedlich intensiv wird. Es ist eine anspruchsvolle, aber auch eine mühsame Arbeit.
Ja, ich denke, das müssen wir noch ein bisschen erklären. Also anspruchsvoll ist es deshalb, weil die Texte von Hand aus einzelnen Buchstaben zusammengesetzt werden müssen. Und Gutenberg hatte sich ja auch einen anspruchsvollen Text ausgesucht. Er begann mit der Bibel. Ein professioneller Schreiber brauchte für einen vollständigen Bibeltext ungefähr 3 Jahre. Und die Gutenberg-Bibeln, die ein neues Medienzeitalter eröffneten, hatten 42 Zeilen pro Seite, die in je 2 Spalten eingerichtet werden mussten. Das war viel Arbeit, aber ging natürlich trotzdem um einiges schneller. Die Forschung hat diesen Bibeln übrigens die etwas merkwürdige Abkürzung B42 verliehen.
Auf längere Sicht änderte Gutenbergs Druckverfahren die Produktion von Büchern grundlegend. Aber dieser Druck war ein mühsamer Vorgang, der eine hohe Kunstfertigkeit erforderte und eben auch einiges Startkapital, wie Gutenberg dann erfahren musste.
Na, er ging ja offensichtlich ein höheres Risiko ein und es zahlte sich für ihn nicht richtig aus. Früher ging die Forschung davon aus, dass er seine Werkstatt verlor und heute ist man vorsichtiger, aber man weiß schon, reich wurde er nicht. Ein Patentamt gab es noch nicht, mit dem er sich die Rechte an seinem Verfahren hätte sichern können. Naja, wir sollten vielleicht noch einen Blick auf Gutenbergs Druckverfahren werfen. Was war denn eigentlich das Besondere daran? Man hatte ja schon vorher von Holzmatrizen und Ähnlichem gehört und damit gedruckt, was sich ja auch öfter wiederholen ließ.
Okay, damit kommen wir dann zu Punkt 2. Man kann in der Tat Holzschnitte herstellen und hat das auch getan, auch mit Buchstaben. Man kann die Holzschnitte einfärben und häufiger abdrucken, wenn man sie in eine Presse einspannt. Aber sie nutzen sich dabei ab. Und wenn man eine kleine Änderung irgendwo auf der Seite vornehmen muss, weil man etwa einen Fehler gemacht hat oder weil man Worte verwendet, die in Straßburg gebräuchlich sind, in Mainz aber eher unbekannt, dann muss man die ganze Seite neu schneiden.
Ja, und dagegen half nun der Druck mit einzelnen Metalllettern. Aber nun bei allem Respekt, diese Schwäche des Holzdrucks ist ja nicht unbedingt überraschend. Die Zeitgenossen kannten sie sicher schon vor Gutenberg. Sie müssen doch auch gesehen haben, dass es gut wäre, eine Vorlage von guter inhaltlicher und materieller Qualität für den Druck zu haben. Mit einer solchen Vorlage konnte dann ein geübter Fachmann sehr viel schneller Bücher produzieren, als das ein noch so geübter Schreiber hätte tun können. Er brauchte nur eine fehlerfreie, sorgfältig korrigierte Vorlage. Und dann war die fehlerfreie Textproduktion nur noch ein technisches Problem.
Ja, die Idee war nicht neu, aber die technische Umsetzung war eben ein Problem. Und Gutenbergs Leistung bestand darin, das richtige Material für die Druckvorlage zu finden und ein Verfahren zu entwickeln, das die Vorteile dieses Materials optimal zum Einsatz brachte.
Aha, also modern gesprochen wäre Gutenberg dann sowas wie ein Prozessoptimierer.
Ja, Gutenberg machte die Grundelemente der Texte, die Buchstaben und die Interpunktionszeichen beweglich. Diese Buchstaben und Satzzeichen stellte er in großen Mengen her, um sie immer aufs Neue zu kombinieren. Er arbeitete mit beweglichen Vorlagen, die bei Fehlern schnelle Korrekturen erlaubten. Die Beweglichkeit und die Korrigierbarkeit war ein großer Vorteil gegenüber den vergleichsweise unaufwendigen Verfahren des Holzschnitts, mit dem ganze Buchseiten in einem Stück erstellt worden waren.
Ja, Gutenberg produzierte einzelne Buchstaben, Kommata, Punkte und auch Doppelpunkte. Solche Formen der Interpunktion hatten sich im Mittelalter über die Jahrhunderte etabliert. Das kann man in unserem Lehrbuch Handschriften des Mittelalters in einem Kapitel von Irmgard Fees nachlesen. Doch wie produzierte Gutenberg nun die einzelnen Druckelemente?
Ja, mit einem Metallstempel stanzte Gutenberg eine Hohlform in eine Kupfermatrize. Und dadurch entstand eine Gussform, die dann mit einer Metalllegierung ausgegossen wurde. So entstand dann der Buchstabe, der mit Druckerfarbe eingeschwärzt wurde und dadurch einen Abdruck auf dem Papier hinterließ.
Nun, ein Buchstabe macht ja noch keinen Text. Wie arrangierte man die Buchstaben, die ja wohl nicht nur Buchstaben waren, sonst hätte man für die Montage ja sehr feine Finger benötigt, wenn man sich das so vorstellt. Diese Buchstaben mussten ja irgendwo am Platz bleiben, und zwar am richtigen Platz, Abstand voneinander haben. Und sie mussten auch genau gleich weit überstehen, wenn sie auf das Papier gepresst wurden, damit man eben am Ende ein gleichmäßiges Schriftbild erhielt.
Ja, das waren die technischen Probleme. Gutenberg entwickelte eine variable Druckform, die es erlaubte, Matrizen von unterschiedlicher Größe an ihrer Unterseite so einzuspannen, dass das Metall einen Schaft formte, aus dem der Buchstabe dann heraustrat. Die Länge und die Breite des Schaftes war durch die Gussform einheitlich. Und das überstehende Metall wurde abgeschlagen und konnte wieder geschmolzen werden.
Ja, der Buchstabe ragte so aus einem kleinen rechteckigen Schaft heraus, der es erlaubte, die Buchstaben sicher nebeneinander zu setzen. So konnte man die Buchstaben zu Worten und die Worte wiederum zu Sätzen sortieren, die man dann auf einer Holzschiene anordnete. Ein wenig wie bei einem Scrabble-Spiel. Und wenn man die Schienen für die einzelnen Zeilen dann mit einem Stopper versah, konnte man eine einheitliche Zeilenlänge vorgeben, um schließlich zu einem gleichmäßigen Layout zu gelangen, so wie beim Bibeldruck.
Ja, wobei es natürlich mit den Wortlängen nicht immer gleich aufging. Der Setzer brauchte gewisse Spielräume, um kurze Worte etwas zu strecken oder zu lange Worte, die sich nicht sinnvoll trennen ließen, zu kürzen. Dann wurden die einzelnen Zeilen in einer Holzschablone zu einem Text zusammengefügt.
Und vor dem Druck musste man ja wahrscheinlich auch nochmal Korrektur lesen. Das ist ja eine überzeitliche Herausforderung.
Durch einfaches Auflegen eines Druckbogens und leichteres Andrücken durch einen Abrieb, wie man es nannte, wurde dann ein Korrekturbogen erstellt.
Ja, und wenn der Text, wie das bei der Gutenberg-Bibel der Fall war, lateinisch war, dann bedeutete das doch, dass es in der Druckerei auch Leute geben musste, die so gut Latein konnten, dass ihnen Fehler im Text auffielen. Ganz einfache Lesefähigkeiten reichten da nicht aus.
Nein, einfache Lesefähigkeit reichte da nicht aus. Und in dieser frühen Phase des Druckens waren noch die meisten Texte auf Latein. Drucker war also ein anspruchsvoller Beruf und es gibt auch Hinweise darauf, dass Johannes Gutenberg eine Zeit lang an der Universität Erfurt studiert hat. Peter Schöffer, der zunächst in Gutenbergs Werkstatt mitarbeitete und sie dann später übernahm und weiterführte, hatte sicher in Erfurt und in Paris studiert.
Wenn die Seiten nun gesetzt und montiert waren, dann ging es an den Druck. Wir haben ja schon gesagt, dass die Gutenberg-Werkstatt mit umgebauten Weinpressen arbeitete. Man druckte immer eine Seite, je nach Art des Buchs und der möglichen Käufer, auf Pergament oder auf Papier. Meistens auf Papier.
Papier war deutlich günstiger als Pergament, etwa ein Viertel so teuer, wobei es unterschiedliche Qualität gab. Das Papier wurde zuvor angefeuchtet und nach dem Druck zum Trocknen aufgehängt. Der Weg zu Rotationsdruckmaschinen war zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich weit.
Wobei Papier ja auch schon für Handschriften verwendet wurde. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts gab es in Deutschland Papiermühlen. Die erste nahm Ullmann Stromer um 1390 in Nürnberg in Betrieb. Dazu haben wir auch ein Lehrvideo gedreht, das man unter mittelalterliche-geschichte.de abrufen kann. Aber eine Frage hätte ich dann doch noch zum Textbild. Mittelalterliche Handschriften waren ja mitunter auch mal kunstvoll illustriert. Und farbige Initialen gaben diesen Texten eine Struktur und eine besondere Ästhetik. Wie handhabten die Drucker nun diese Aufgabe? Denn gedruckt wurde doch in der Regel schwarz.
Gedruckt wurde meistens schwarz. Man ließ dann Platz im Text und die farbigen Illustrationen und auch die kunstvoll gestalteten Initialen, die man in frühen Drucken sehen kann, die wurden mit der Hand nachgetragen. Erst später gingen versierte Druckereien auch dazu über, diese Initialen farbig zu drucken.
Dann schauen wir jetzt nochmal auf ein paar Zahlen. Pro Seite benötigte man für den Druck der großen Gutenberg-Bibel etwa 2600 Buchstaben. Für einen ausreichenden Satz von Groß- und Kleinbuchstaben in unterschiedlichen Breiten fertigte Gutenbergs Werkstatt für den Bibeldruck 290 verschiedene Typen an.
Die Werkstatt arbeitete mit 6 Druckpressen. Jeder der 6 Setzer arbeitete gleichzeitig an 3 Seiten. Eine Seite wurde gedruckt, eine neue wurde eingerichtet und eine wurde nach dem Druck wieder zerlegt. Bei 2600 Buchstaben pro Seite bedeutete das, dass jeder Setzer mit 7800 Typen arbeitete.
Bei einer parallelen Arbeit mit 6 Setzern kam man auf 46.800 Typen, die gleichzeitig zur Hand sein mussten. Diese Typen mussten gegossen sein, bevor der Druck begann. Gutenberg hatte eine besondere Metalllegierung entwickelt, die zu 83% aus Blei, 9% aus Zinn und 6% aus Antimon und je 1% aus Kupfer und Eisen bestand und die sehr schnell erkaltete und weiter verarbeitet werden konnte. Das waren mal die wichtigen Zahlen in einem schnellen Durchlauf.
Und diese Zahlen sind unbedingt prüfungsrelevant. Man kann sehen oder hören, welchen Vorlauf der Bibeldruck hatte. Man setzt allein für das Gießen der Buchstaben etwa ein halbes Jahr an. Vorher konnte man nicht mit dem Druck beginnen. Der Druck der 1282-seitigen Bibel selber wird ungefähr 2 Jahre in Anspruch genommen haben. Die Auflage dieser ersten Gutenberg-Bibel betrug 180 Stück.
Na, das scheint ja kein gewaltiger Output gewesen zu sein.
Nun, es war ein tastender Beginn mit einem bedeutenden Text, den man Sorgfalt angedeihen ließ. In ungefähr 2,5 Jahren druckten 20 Mitarbeiter der Druckerei ca. 180 Exemplare der Bibel in einer hervorragenden Qualität, wenn auch noch mit einigen Fehlern. Das war durchaus schneller als bisher, wenn ein professioneller Schreiber ca. 3 Seiten für einen Bibelvolltext brauchte, dann war Gutenberg immerhin mehr als 6-mal so schnell.
Es gibt ja einen interessanten Brief des späteren Papstes Pius II. An einen spanischen Kardinal vom 12. März 1253. Aeneas Silvio Piccolomini, wie er damals noch hieß, schrieb davon, dass er Teildrucke des Bibeltextes auf einem Hoftag in Frankfurt gesehen habe. Zitat: Vollständige Bibeln habe ich nicht gesehen, vielmehr einige Quinterne mit verschiedenen Büchern in höchst sauberer und korrekter Schrift ausgeführt, nirgendwo nachgemacht. Deine Gnade würde sie mühelos und ohne Brille lesen können. Zitat Ende. Gutenbergs Drucke waren Anfang 1453 im Umlauf und machten offenbar einen guten Eindruck.
Gutenberg hätte sich über ein solches Lob sicher gefreut. Ihm war es ja um hochwertige Qualität gegangen. Diese neuen, jetzt gedruckten Bücher unterschieden sich kaum von den handgeschriebenen Exemplaren. Gutenberg hatte als Vorlage eine Handschrift gewählt und er hatte ihre Buchstaben sorgfältig kopiert und als Vorlage für seine Drucklettern verwendet.
Nun, es gab aber schon auch Unterschiede. Die Drucke bekamen nun immerhin Titelblätter, die den Autor, den Titel, den Drucker und den Druckort nannten. Das Druckverfahren führte zu einer langsamen Standardisierung. Und alle Exemplare einer Auflage hatten dann auch denselben Text. Das war bei Handschriften kaum zu erreichen.
Wobei man sagen muss, dass die Handschriftenherstellung in Gutenbergs Zeit schon eine erhebliche Professionalisierung erfahren hatte. Es gab an den wichtigsten Handelsplätzen einen lebhaften Buchmarkt. Vespasiano da Bisticci, der als Buchhändler in Florenz der Medici tätig war, soll in seiner Werkstatt zwischen 50 und 200 Schreibern beschäftigt haben. In einem arbeitsteiligen Verfahren kopierten sie vor Gutenberg schon gefragte Bücher.
Ah, damit kommen wir doch jetzt schon zum Punkt 3, zum Ausblick auf die weitere Druckgeschichte. Die Druckereien konnten den Buchmarkt, der im 15. Jahrhundert so stark gewachsen war, schneller und in größeren Mengen beliefern, als dies die Schreiberwerkstätten konnten. Da mochten sie noch so professionell sein.
Ja, man geht davon aus, dass zwischen dem ersten Druck Gutenbergs und dem traditionellen Ende des Mittelalters im Jahr 1500 mindestens 8 Millionen Bücher und kleinere Druckschriften gedruckt wurden. Am Ende des Mittelalters gab es dann über 250 verschiedene Druckorte, die eine ganze Bandbreite druckten, vom Ablassbrief über Kalenderblätter bis hin zu prachtvollen Messbüchern.
Ja, Gutenberg hatte ja mit einer Auflage von 180 Bibeln begonnen. Blieb es dann bei dieser vergleichsweise niedrigen Zahl?
Nun, viele Doktorarbeiten haben ja ungefähr so eine Auflage. Man sollte das nicht unterschätzen. Aber die durchschnittliche Auflagenhöhe lag wohl zwischen 200 und 500 Exemplaren.
Und wie waren die Druckorte verteilt über ganz Europa?
Nun, es gab schon Zentren. Zuerst waren deutsche Drucker führend, etwa entlang des Rheins als klassische Handelsstraße. Aber bald gab es auch in den Niederlanden und in Italien große Druckereien.
Ja, und was bedeutete denn das? Können wir zum Schluss nochmal ein paar Zahlen bieten? Bei der Druckgeschichte spielt das ja doch eine stärkere Rolle als bei den Handschriften.
Nun, gegenüber Gutenberg gab es da bald Steigerungen. Gutenberg begann mit 20 Leuten. Anton Koberger in Nürnberg, der 1513 starb, druckte mit 24 Druckerpressen. Er soll 100 Mitarbeiter beschäftigt haben. Am Ende des Mittelalters gab es in Venedig 150 Druckereien. Der berühmteste unter den venezianischen Druckern war Aldus Manutius.
Ja, und diese Phase zwischen Gutenbergs ersten Drucken und dem Ende des Mittelalters, also zwischen 1450 und 1500, die sieht man in der Druckgeschichte als eine Übergangszeit an, in der die neue Technik noch in den Kinderschuhen steckte. Und seit dem frühen 17. Jahrhundert nennt man die Drucke dieser Zeit Wiegendrucke, also Inkunablen. Aber danach verursachte die neue Technik dann eine Medienrevolution.
Ja, wobei diese Revolution zunächst einmal das alte Wissen viel breiter bekannt machte. Das war wohl ein bedeutender Schritt. Erst am Ende des Mittelalters wurde das Wissen des Mittelalters einer großen Zahl von Menschen zugänglich. Die Zahl der verfügbaren Texte nahm dramatisch zu. Schon einfache Gelehrte konnten ihre Themen viel breiter recherchieren. In jedem Fall hat der Buchdruck manchen mittelalterlichen Text für die Nachwelt gerettet, der aufgrund seiner geringen Handschriftendichte andernfalls verloren wäre.
Ja, und die Textmenge bedeutete schon eine neue Qualität, das muss man einfach mal sagen.
Sicher. Deswegen beschränken sich die Kolleginnen und Kollegen der frühen Neuzeit ja auch auf 300 Jahre, während wir Mittelalterleute für 1000 Jahre zuständig sind.
Ja, dem ersten Verursacher dieses Umbruchs hat sein Einsatz einen Platz in den Geschichtsbüchern und dem kollektiven Gedächtnis eingebracht. Aber ausgezahlt hat es sich kaum.
Zumindest gab es für Gutenberg 1455 Streit um die Finanzierung und der Geldgeber verlangte die Rückzahlung seiner Einlagen. Aber wir schauen hier jetzt auf die langfristigen Folgen und die waren enorm.
Ja, und damit kommen wir zu einer Bilanz. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern erlaubte die Vervielfältigung von Textvorlagen mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit, als dies selbst spezialisierten Schreibern möglich war. Dabei erzielten die Druckwerkstätten eine sehr gute Qualität. Auf diese Weise ermöglichte der Buchdruck eine schnellere und kostengünstigere Verbreitung des geschriebenen Wortes, wobei sich die Texte durch die Art ihrer Vervielfältigung allmählich an einheitliche Standards annäherten. Der Buchdruck machte ganze Wissensbereiche, die in der handschriftlichen Überlieferung des Mittelalters Spezialisten vorbehalten waren, einer größeren Öffentlichkeit zugänglich. Und quellentechnisch endete mit diesem Einschnitt das Mittelalter. Und ein paar Daten brauchen wir jetzt auch noch.
Okay.
Gut, also um 1399 erfolgte die Geburt von Johannes Gänsfleisch zum Gutenberg als Sohn einer Patrizierfamilie in Mainz.
Zwischen 1437 und 1454 haben wir die Zeit der Arbeit mit einem Verfahren zum Buchdruck mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg.
1448, Rückkehr Gutenbergs von Straßburg nach Mainz.
1449, der Vertrag Gutenbergs mit Johannes Fust, der Gutenberg für die Einrichtung einer Druckwerkstatt 800 Gulden leiht.
1453, erneute Investition Fusts in das Werk der Bücher.
Am 12.03.1455 ist der Brief des Aeneas Silvio Piccolomini datiert über seinen ersten Eindruck von Gutenbergs Bibeldruck.
1455. Forderung der Kreditrückzahlung durch Johannes Fust.
1468. Starb Johannes Gutenberg.
Um 1500 europaweit existierten ca. 255 Druckorte. Das klingt doch wie gedruckt. Das war ja auch wieder unser Augsburger Mittelalter-Lehrpodcast.
Bleiben Sie uns gewogen.